Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Wunderbar. Those Summer Days heißt dieses Stück der Kapelle Teddy's West Coasters. Dahinter verbirgt sich der famose Schlagzeuger Teppo Mäkinen. Heute erschien dieses Album in Finnland wenigstens. Aber es passt einfach, finde ich, eine Hommage an den West Coast Jazz der 50er Jahre. Und versuchen Sie, diese Platte zu kaufen, denn sie ist gut. Sie merken, Sie sind mittendrin im werbefreien Musikjournalismus hier auf Radio 1, genannt Soundcheck. Heute Abend mit famosen Gästen, zum Beispiel Kai Müller, hallo.
Guten Abend.
Fabian Wolf ist mal wieder dabei.
Schascha.
Und Martin Böttcher.
Hallo.
Mein Name ist Andreas Müller, die Technik macht heute Andreas Müller. Wir senden nämlich aus Potsdam, wo es keine Technik gibt für diese Studie, weil es zu klein ist. Und weil der Techniker natürlich jetzt lieber noch eine Runde schwimmen geht. Anders als im geliebten Admiralspalast, aus dem wir in den nächsten 5 Wochen, glaube ich, nicht senden werden. Es geht heute um neue Platten von KIZ, Samantha Crane, Trembling Bells. Und wir beginnen mit Martin Böttcher und Tame Impala, Currents.
Es ist eine zu schöne Geschichte, um nicht wahr zu sein. Vor einiger Zeit war Kevin Parker, der Chef der australischen Band Tame Impala, mit dem Auto in Los Angeles unterwegs. Man hatte wohl gekokst, auch ein paar Pilze zu sich genommen. Und auf einmal kam da dieser Song im Radio. Dieser Song, den Kevin Parker, so wie jeder andere Erdenbürger, auch schon unendliche Male zuvor gehört hatte. Staying Alive von den Bee Gees. Aber diesmal war alles anders. Kevin Parker, ein bisschen druff, entdeckte in der Musik der Disco-Hengste auf einmal eine unglaublich psychedelische Note und unglaublich viel Gefühl. Kevin Parker beschloss, auch einmal ein Disco-Album zu machen, aber eins, das auch ohne Drogen psychedelischen Duft verströmte. Das Ergebnis heißt Currents. Es ist das dritte Tame Impala-Album und es kommt in der Tat ohne großartige Gitarrenspielereien aus. Das wirft natürlich Fragen auf. Eine davon, warum keine Gitarren mehr? Vielleicht waren die Gitarren ja schon immer ein Fehler in der Musik der Psych-Pop-Rocker Tame Impala. Vielleicht ist Kevin Parker aber auch nur langweilig geworden. Statt Gitarre spielt er jetzt nämlich den Bass und zwar, soweit ich das beurteilen kann, ganz gut. Außerdem gibt es ja Gitarren, nur erkennt man die gar nicht mehr. Die zweite Frage, ist das eigentlich eine gute Platte geworden oder ein überflüssiger Mutant? Vielleicht ein bisschen von beidem. Und die dritte Frage, wen sollen Anhänger des traditionellen Psychedelic Sounds jetzt eigentlich noch hören? Tame Impala haben ja wohl alles verraten, was dieser Szene heilig ist. Klar ist, das Debüt Inner Speaker war alles andere als geradlinig, aber erst mit dem zweiten Album Lonerism wurde so richtig deutlich, wie komplex, abgespaced und gleichzeitig eingängig Tame Impala sein wollten. Currents, dieser dritte Entwurf, war so nicht zu erwarten und ist gerade deshalb so schön.
Tame Impala und The Moment aus der neuen Platte Currents hier im Soundcheck auf Radio 1. Ja, aber so Disco ist das doch gar nicht, Martin.
Also ich finde, es hat zumindest so ein Disco-Feeling. Also auch wenn es jetzt nicht 1:1 Bee Gees sind oder sowas oder 70er Jahre Silver Convention oder sowas. Aber für mich ist da definitiv so ein leichtes Disco-Feeling drin. Und der hat ja auch unglaublich viele Synthesizer eingesetzt. Viele von diesen Sounds, die man da hört, sollen sogar Gitarren sein, aber sind nicht mehr als Gitarren zu erkennen, sondern die haben praktisch einen Synthesizer-Sound. Und ich finde das großartig. Das ist ja, wenn man es so möchte, eigentlich eine komplett neue Band. Das ist ja gar nicht mehr Tame Impala.
Das ist ja alles er selber.
Genau.
Er hat alles selber gespielt.
Ja, aber eben auch der Sound ist völlig neu. Deshalb eigentlich wäre es ehrlicher gewesen, er hätte einfach die Band umbenannt. Also hätte sich einen neuen Namen gegeben.
Aber warum soll eine Band nur eine Marke sein? Dann hätte man sie sicherlich umbenennen müssen. So ist sie halt ein lebender Organismus, wenn sie auch nur aus einer Person besteht. Ich habe mich gefragt bei der Frage, die du gestellt hast, warum keine Gitarren mehr, warum jetzt kein Psychedelic Rock? Das Dilemma der ganzen Retro-Wellen ist ja, die sind ziemlich schnell wieder vorbei. Also meist so schnell oder schneller, als eine Band Zeit hat, sich zu entwickeln. Und das dürfte auch Tame Impala kapiert haben, die ja immerhin seit 2010 diese Welle im Prinzip angeführt haben oder jedenfalls als erste hinabgesurft sind. Und jetzt mit dem dritten Album was völlig Neues zu machen, erscheint mir dann nur logisch, als jetzt nochmal, was denn, sozusagen das Chaos und die Unordnung oder die Komplexität des Psychedelic Rock zu überbieten. In welche Richtung will man das treiben? Da gibt's im Prinzip keine.
Ich frage mich, wann Disco eigentlich wieder so kredibel geworden ist, weil es doch jahrzehntelang hieß, es ist ganz kalte, blöde Plastikmusik für irgendwelche oberflächlichen Leute und sowieso Rock ist das Originäre und jetzt seit ein paar Jahren von Broken Bells bis LCD Sound System und so hat das alles irgendwie so komischen Indie authentischen Cred bekommen. Warum eigentlich? Also
vielleicht, weil es auch eine Möglichkeit ist zu provozieren, zum anderen, weil es der Treibstoff für all die enorm erfolgreichen EDM-Acts ist, die gerade ja in den USA die Charts bevölkern. Denn let's face it, über House zu Disco führt eine ganz klare Linie und House ist nun mal die Urmutter der elektronischen Tanzmusik, wie wir sie kennen heute. Vielleicht haben da ein paar Leute einfach dann auch gesagt, so jetzt gebe ich mir das einfach mal. Wobei man wahrscheinlich auch sagen muss, dass Parker ein sehr geschickter Verwalter historischer Szenerien ist, der die Geräte sammelt, die Ideen sammelt und das ja auch immer ganz geschickt umzusetzen weiß. Also warum jetzt nicht diese Epoche?
Genau, meinst du, dass er damit so auch einen kleinen Marketing-Coup landet?
Ich weiß es nicht, also die Pressereaktionen sind ja teilweise gigantisch, also von neuen Klängen, die die Welt so noch nicht gehört hat, was die Studioqualität angeht, bis hin einfach zu dem geschickten Move oder guten Move, einfach mal diese Musik zu machen. Also ich fand das schon interessant, weil vorab es ja hieß, das könnte eine Menge Fans irritieren. Die Kritiker sind aber weltweit eigentlich begeistert.
Ich glaube aber auch, dass das einen Teil der Fans auf jeden Fall vor den Kopf stößt, einen anderen Teil aber, glaube ich, gerade erst so ranholt. Und um das nochmal ganz kurz so aufzugreifen, ich habe überlegt, wie vielen Bands ist das eigentlich gelungen, so komplett das Ruder nochmal rumzureißen mit, also jetzt nicht innerhalb von einer Karriere, da gibt's ja diverse Beispiele, wo Leute an Punkt A angefangen haben und dann irgendwann ganz woanders waren, aber so praktisch von einem Album zum anderen so übergangslos in relativ kurzer Zeit und dabei aber trotzdem dann im Endeffekt gute Musik dabei rauskommt und mir sind nicht viele eingefallen, ehrlich gesagt.
Eigentlich Editors, gar keiner. Vom zweiten zum dritten Album.
Aber findest du das so einen krassen Schritt wie den hier jetzt?
Gut, die Düsternis war natürlich erkennbar stets.
Ja. Gut, hier kann man trotzdem immer noch sagen, so ein leichtes psychedelisches Moment ist ja immer noch drinnen, ne? Also so in der DNA von Tame Impala.
Ja, aber diese neue Produktionsweise mit Computern und so weiter haben ihn, finde ich, nochmal auf ein anderes Songwriting-Level gehoben. Also das erkennt man ja in einer Rockband häufig nicht. Weil vieles davon so spontan quasi wie plötzlich eingefallen wirkt, wenn da Gitarristen miteinander spielen und dann so Girlanden in den Raum setzen. Aber es gibt einen Song, den Opener Let It Happen. Das ist ein so fantastisch komponierter Song. Ich glaube, ich habe selten einen so perfekten Popsong gehört, der sich aus so vielen unterschiedlichen Elementen zusammengesetzt hat und die sind alle extrem klug aufeinander bezogen, weil sie immer mit denselben Elementen im Prinzip andere Effekte erzeugen. Also da war ich enorm erstaunt und ich glaube, es ist auch hauptsächlich dieser Song, der die Kritiker weltweit zum Jubeln bringt.
Und den haben wir jetzt. Hier schleichen wir uns mal raus aus diesem unfassbaren Song namens Let It Happen, der noch 4 Minuten weitergeht und in diesen 4 Minuten passiert noch eine ganze Menge mehr. 7 Minuten und irgendwas ist er lang. Auch das so ein Zeichen und Hinweis darauf, woher diese Band oder dieses Projekt mal hergekommen ist, nämlich aus den meandernden neopsychedelischen Bereichen. Der Soundtrack auf Radio 1 mit Tame Impala und dem Album Currents, das, ich habe es eben gesagt, vorab schon sehr, sehr, sehr gelobt wurde. Ich habe heute nochmal mit dem Promoter der Plattenfirma gesprochen, der mir gesagt hat, das ist das beste Projekt, mit dem er sein bisheriges Berufsleben überhaupt gearbeitet hat. Also große Worte, große Begeisterung. Finde ich interessant, weil, was ist denn los? Also das ist eine sicherlich okaye Platte, aber so unfassbar, wahnsinnig toll ist sie doch nun auch nicht.
Oder? Der Musikkritiker David Strauss hat auf Facebook gepostet, dass er sich die Platte angehört hat und dass es für ihn offensichtlich war, dass die so aus Jam-Sessions zu anderen Songs aus den 70ern und 80ern und so entstanden ist und dass er sich gefragt hat, wie das eigentlich in Zukunft funktionieren soll mit diesem Blurred Lines-Urteil und so. Also kann sein, dass so das quasi so ein bisschen das letzte Hurra ist von diesem offensichtlich, okay, wir wollen jetzt einen Sound oder sogar einen Vibe von anderen Songs einfangen und spielen und jammen da ein bisschen drumrum, weil in Zukunft geht das ja nicht mehr.
Warum nicht? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Naja, weil Blurred Lines nicht nur wegen dieser rhythmischen Figur, die von Marvin Gaye geklaut sein soll, wobei es ein bisschen kompliziert ist, weil die eigentlich ganz, ganz anders funktioniert. Und dann haben die Kläger aber gesagt, ja, aber es geht auch um die Stimmung und um die Atmosphäre, die dieser Groove sozusagen 76 oder so verströmt hat.
Ja.
Und dann wird es natürlich problematisch, nicht? Es ist ungefähr so wie damals, als David Geffen Neil Young verklagt hat, weil der nicht mehr wie Neil Young geklungen hat. Also im Umkehrschluss sozusagen. Also das ist interessante Beobachtung, gute Frage. Für was man dann so alles verklagt werden kann, wenn einem selber nichts mehr einfällt.
Ich weiß gar nicht, ob du damit so richtig liegst, dass das Album nicht so gut ist. Also ich meine, man kann ja immer nur für sich selber sprechen. Ich selber finde es ganz, ganz toll, ehrlich gesagt. Ich höre es wirklich sehr, sehr gerne und es läuft in der Dauerschleife bei mir rum. Ich habe mal so in meinem Bekanntenkreis so ein bisschen, beziehungsweise stößte ja dann bei Facebook irgendwie da drauf. Und selbst Leute, die sich gar nicht für Musik interessieren, fühlten sich auf einmal da herausgefordert, euphorische Rezensionen zu schreiben über dieses Album. Das ist das Sommeralbum, das macht so viel Spaß.
Sind das Profis oder Laien?
Nee, das sind Laien.
Zivilisten. Ja, gut, das ist ja völlig Zivilisten. Völlig egal.
Zivilisten, Kannibalen in Zivil sozusagen. Aber das Interessante daran ist doch, das scheint doch was anzusprechen.
Ja, ich meine, ihr kennt doch sicher die andere australische Band namens Empire of the Sun, die glaube ich vor 5 Jahren mal mit so einem sehr metallischen Disco-Sound auch enorm erfolgreich waren, quasi durch die Decke gingen, dann kam glaube ich noch ein zweites Album hinterher. Damit haben sie eine kurze Zeit lang diesen ausgenüchterten Disco-Sound, der von so hellen Plexiglas-Synthesizern gemacht wurde, bestimmt. Und natürlich musste ich hier auch daran denken, schon allein, weil der Sänger wieder im Prinzip sich in denselben Sphären bewegt, ne? Also so Kopfstimme und sehr hoch und weiblich klingt und so weiter. Aber das Tolle an dieser Musik ist, dass sie überhaupt nicht synthetisch klingt. Ja, sie mag mit Synthesizern oder auch nicht Synthesizern gemacht worden sein und man hat immer das Gefühl, sie bewegt sich wirklich auf dem sehr schmalen Grat einer Band, die vielleicht Disco spielt oder eines Computers, der wie eine Rockband klingen will oder eben wie eine Band, die Disco spielen will. Das fasziniert mich allein soundtechnisch. Mhm. Aber hinzu kommt noch, dass es einen großen konzeptionellen Spannungsbogen gibt in dieser Platte. Also dieses erste Stück von, das Let It Happen heißt, erzählt ja von diesem Erweckungserlebnis, einfach mal sozusagen sich vom psychedelischen Trip abzuwenden und dem Flow einer Disco quasi zu folgen, das als Ereignis zu betrachten. Und das endet schließlich damit, dass er sagt, ich bin ein anderer Mensch, aber mache immer noch dieselben Fehler.
Tame Impala, The Less I Know, The Better aus dem Album Currents und das ist die Wertung hier im Soundcheck.
Hit. Geht in Ordnung.
Geht in Ordnung kam von Fabian Wolf und mir, Kai Müller und Martin Böttcher sagen, diese Platte ist ein Hit.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, weiter geht's mit der nächsten Platte und die ist eigentlich schon in der vergangenen Woche erschienen, aber wie schon so häufig, wir können die nicht rausschicken vorher und so und überhaupt und deswegen erst heute das neue Album von KIZ. Fabian Wolf, bitte.
Also vor 10 Jahren lief das an nicht nur einem Berliner Gymnasium ungefähr so. Alle mochten Indie und so Bands, die mit The vorne anfingen. Hip-Hop aus den USA oder gar R&B wurde gar nicht gehört. Das war was für die Frutten und Prolls von der Hauptschule nebenan. Es war aber gleichzeitig auch die Hochzeit von Agro und Bushido und dieser ganzen Porno-Rap-Panik. Das wurde auch gehört, aber natürlich nur ironisch, so eher als Provokation oder halbstarkes Slumming. Die gängige Verteidigung dafür war damals, das stellt halt keinen Anspruch an sich selbst. Und ironisch war ja damals sowieso noch ein positiv besetzter letztes Wort. Dann kam die Kreuzberger Band KIZ, die Kannibalen in Zivil oder Künstler in Zwangsjacke waren bei Royal Bunker unter Vertrag, wo die Berliner Härte mit MOR und der Sekte ja überhaupt erst dann ihren Anfang hatte. Auch KIZ machten menschenverachtende Untergrundmusik, aber eben auch irgendwie nicht. Die waren zwar genauso sexistisch und gewaltaffin wie die anderen, aber irgendwie dabei smart und witzig. Es gab auch die ersten Skandale, ein Musikmagazin weigerte sich über sie zu berichten und ein Festival erteilte ihnen Auftrittsverbot und damit aber auch gleich die ersten großen publizistischen Verteidigungen. Das sei alles nur Parodie, sogar Kritik an Sexismus und Homophobie und KIZ nickten dazu dankbar, weil sie jemand verstanden hatte. 10 Jahre später haben KIZ quasi heimlich die deutsche Popkultur verändert. Der ganze deutsche Rap-Boom, das Beat-the-Rich-Imperium mit Casper und Kraftklub, aber auch Haftbefehl im Feuilleton oder eigentlich auch Jan Böhmermann wären ohne KIZ eigentlich schwer vorstellbar. Und vielleicht auch deswegen, weil sowieso alle das machen, was sie vorher gemacht haben, machen KIZ auf ihrem neuen Album Hurra, die Welt geht unter, das erste Richtige in 4 Jahren, was ganz anderes. Ironie ist nämlich nur noch Mittel zum Zweck und der Zweck heißt diesmal Weltveränderung. Sie nehmen sich der Übel in Deutschland und aus Deutschland an, Untertanentum, Geldhörigkeit und immer wieder Grenzpolitik. Außerdem legen sie fast alles Figurenhafte ab und erzählen von eigenen Jugendtraumata und oh Gott, sogar Trennungsschmerz. Letztlich geht es auf dem ganzen Album aber vor allem um Abhängigkeit und Ausbeutung, wie im Track Geld.
Ich schmeiß das Geld zum Fenster raus. Du stehst da unten, fängst es auf. Davon kaufst du diesen Hit und das Geld kommt zu mir zurück. Geld, Geld.
Wo sind die Millionäre?
Geld, Geld.
Und meine Obdachlosen?
Geld, Geld.
Wie heißt das Zauberwort?
Geld, 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 Geld.
KIZ, Geld aus der neuen Platte. Hurra, die Welt geht unter. Hier im Soundtrack auf Radio 1.
Wer will als erstes? Na Jungs, ihr seid hier die Experten. Mal los. Ist das jetzt linker Hip-Hop?
Ist zumindest nicht rechter Hip-Hop. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht.
Aber er hat recht.
Weiß ich nicht, ob er recht hat. Nee, hat auch nicht immer recht. Ja, das ist halt so schwierig. Ne? Man merkt total, dass die so in diesem Ironie-Ding drin war, dass die nicht in der Lage sind, sowas... Ne? Dass sowas wie zum Geburtstag eine Umarmung bekommen, ist dann in dem Moment halt eher Punchline und dann kann, die meinen das ja schon irgendwie ernst und dann hat es sowas ganz Beklemmendes, Angreifendes, Krabbelndes mit den Fingern. Das finde ich ein bisschen komisch.
Also ich finde schon, dass es über die ganze Albumlänge definitiv linke Aspekte hat. Ich finde, es gibt ganz tolle Songs auf diesem Album, also wo wirklich gute Worte gefunden werden für verschiedene Probleme und sowas. Und dann gibt es aber auch echt große Aussetzer. Und dieser Track, den wir hier gerade eben gehört haben, der gehört für mich musikalisch zu den schlechtesten auf diesem Album. Ich finde, das ist so eine, das soll, glaube ich, so eine Fanta 4-Verarsche sein, aber es irgendwie, die Verarsche kommt dann nicht so richtig gut durch. Und ich finde die Lines, die wir finden, die Lyrics, nicht so richtig auf den Punkt manchmal. Ja, also dieses auch mit der Umarmung und sowas. Das ist doch, die waren doch früher anders. Also die waren früher, fand ich, schneller und waren vorne dran. Und das ist nicht mehr, das ist so ein bisschen lieblos dahin gedichtet, finde ich.
Ja. Wir müssen kurz mal vermelden, dass dieses Album auf Platz 1 der deutschen LP-Charts gegangen ist. Und zwar rasant, monströs und überhaupt. Das finde ich bemerkenswert, weil normalerweise gelingt das nur den Gangster-Rappern und Masimoto, den wir ja kürzlich hier besprochen haben in dieser Sendung und der für mich Lichtjahre von dem entfernt ist, was wir hier hören müssen, also wenn ich von mir spreche. Ich habe KIZ nie so wirklich wahrgenommen, also wahrgenommen wie jeder andere auch, aber nicht mich tiefer damit beschäftigt und bin nun doch gelinde gesagt etwas erschüttert über das, was die hier anbieten. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Begeisterung dafür nicht. Ich verstehe nicht, wie man das in die Spitze der Charts kaufen kann. Sind das dieselben Leute, die auch Masimoto kaufen, was ja wirklich auf einem anderen Planeten stattfindet? Ist mir unklar. Völlig unklar. Also ich finde das richtig, richtig schlecht. Richtig schlecht. Und ich war dabei, als es losging mit Advanced Chemistry und Mastino und so. Und das war auch schon nicht so richtig gut, aber wenn man sich das heute anhört, muss man sagen, es hatte wenigstens sowas, also etwas wie Seele.
Also das mit dem Platz 1, das kann man ja vielleicht nochmal kurz sagen. Erstens, wir wissen ja nicht, wie viel Verkäufe da letztendlich wirklich hinterstehen. Aber da ist natürlich, die sind ja bei Universal inzwischen und da ist schon eine große Werbekampagne gefahren worden. Das war minutiös vorbereitet, das ging über Monate und das haben sie wirklich sehr, sehr, sehr geschickt gemacht auch. Ja,
also, ja, das war eine richtig krasse Promophase mit jeden Mengen YouTube-Videos. Sie haben sich quasi als Diktatoren einer fiktiven Bananenrepublik inszeniert.
Selbst in der Titanic gab es so eine
genau, große Geschichte. Genau, naja, die sind ja auch, also zwei von denen sind ja auch in der Partei aktiv und waren auch mal Bezirksbürgermeisterkandidaten und so. Da gibt es also da auch noch jede Menge Überschneidung. Das ist halt dieses popsatirische Politik-Ding, wo man irgendwie lustig ist, aber trotzdem natürlich irgendwie dann doch was möchte oder so.
Gut, aber dich erschüttert war es jetzt. Die Musik, die sozusagen eigentlich immer noch ziemlich simpel ist und jetzt, ich würde sagen, mit Ausnahme des Basses, endlich mal eine Hip-Hop-Platte, die einen entfesselten Bass hat. Aber ist es das, die Ebene, oder stört dich sozusagen das Unausgegorene der...
Ich finde die Beats finde ich enorm schwach, muss ich wirklich sagen. Also im Vergleich zu dem, was wir in den letzten sechs Monaten angeboten haben, aus den verschiedensten Ecken. Und wenn man es vergleicht mit Grimm 104 oder von mir aus sogar der Antilopen-Gang, dann ist das hier, ich will nicht sagen altbacken, es ist, ich glaube ihnen einfach nicht. Und da ist mir die Message erstmal relativ egal. Links heißt ja noch nicht gut gemacht und was weiß ich. Und das manchmal, das haben wir bei Neil Young jetzt kürzlich gehabt, die richtige Botschaft auch mit vielleicht nicht so toller Musik oder großer Kunst daherkommen kann, solange die Botschaft stimmt, stimmt's schon irgendwie, fein. Nee, ich finde das ganze Ding einfach fischig, unglaubwürdig und papieren und seltsam.
Ich glaube ihnen manchmal ein bisschen zu sehr, weil es natürlich neben diesen sozialkritischen Satire-Songs dann noch so andere Geschichten gibt, wo sie wirklich, ich war früher in der Schule das Opfer, aber jetzt geht's mir wieder besser und ihr seid ja die eigentlichen Opfer oder, du hast dich von mir getrennt vor einem Jahr und ich vermisse dich immer noch, die dann auch relativ straight so gespielt werden, also wo dann nicht der Bruch kommt, auf den man wartet und deswegen bringe ich euch jetzt alle um oder so, sondern da wirklich quasi relativ, ja, das sind wir jetzt und das sind unsere Gefühle und wir sind natürlich nicht die, wir sind natürlich keine Kannibalen, sondern haben auch irgendwie ernsthafte Anliegen und Mitgefühl. Das ist ja erstmal an sich löblich, aber das ist halt so ein bisschen unbeholfen, beziehungsweise bricht sich dann wirklich aber total.
Selbst das, ich finde das nicht löblich, ich finde das also langweilig. Wie kann man denn vom Kannibalen zum was weiß ich, Volksaufklärer werden oder das ist so völliger Quatsch.
Na gut, aber das sind so Wortspiele, die aus dem Battle Rap irgendwie kommen. Ne? Was ich aber wirklich schwach finde, also gerade, erstens, das ist ja das Neue an diesem neuen Album, dass sie zum Teil so richtig persönliche Geschichten erzählen. Das ist nicht mehr nur so um fiktive
Gestalten. Meinst du, das ist ihr persönlichstes Album vielleicht sogar?
Ja, genau. Ganz sicher. Und irgendjemand hat ihnen gesagt, schreibt mal ein bisschen persönlichere Songs, das kommt gerade total gut an. Und das haben die dann gemacht. Und da erzählen sie ja so ein paar Geschichten aus ihrer Jugend und so. Aber wenn das die krassesten Geschichten sind, die sie erlebt haben, ja, der eine zum Beispiel hat sich zu einer Schlägerei verabredet und ist alleine hingegangen und die anderen kamen zu dritt und dann musste er wegrennen, ja. Das ist seine, wenn das seine krasseste Geschichte ist, dann muss ich sagen, so aufregend ist deren Leben ja dann offensichtlich doch nicht.
Aber als wenn es darum ginge.
Lass mal vielleicht noch Musik hören, oder?
Ja, okay.
Können wir Musik hören?
Ja, klar.
Die Single. Boom, 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 boom. Ich bring euch alle um. Bring euch alle um. Bring euch alle um. Boom, 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 boom. Ich bring euch alle um. KIZ und Boom, Boom, Boom aus ihrer neuen Platte. Hurra. Die Welt geht unter hier auf Radio 1 in Soundcheck. Jetzt möchte Kai Müller, glaube ich, richtig mal loslegen.
Na, das kann ich gar nicht, weil ich gar kein Experte in dieser Musik bin. Ich weiß nur, dass die Distanz, die ich zu dieser Band immer hatte, auch in ihrer ironischen Haltung begründet lag. Ironie ist für mich Gift für Kunst. Ja, das mögen gewisse Generationen anders sehen, unter anderem die Punks, ja, die es zur Meisterschaft in Sachen Ironie gebracht haben. Aber im Prinzip für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem, was einen aufregt, was vielleicht geändert werden müsste, auch wenn man die Mittel dazu nicht hat. Naja, also um an die wichtigen Geschichten, ja, für musikalisches Material heranzukommen, kannst du eigentlich nicht ironisch denken. Ich finde es deswegen bemerkenswert, wenn auch logisch, irgendwann muss dieser Schritt kommen, dass diese Band versucht, jetzt an ein Gefühl heranzukommen. Ich glaube zum Beispiel, dass dieser Formulierung nicht, dass man jetzt die Welt retten oder sowas, was verändern wollte oder so, das ist gar nicht vordringliches Ziel dieser Musik, sondern eigentlich nur Leuten, die diese Musik hören, zu sagen, das, was passiert, das passiert echt und wirklich. Und ihr könnt es nicht mehr ändern. Dieses kleine Satz, nicht? Beide tragen Deutschland-Trikot, der Chef und du, aber ihr habt nichts miteinander gemeint. Das ist ein wichtiger Satz. Die meisten glauben das ja nicht. Ja, die denken ja immer, hey, wow, wenn wir so in einem großen, netten Kollektiv alle miteinander fröhlich umgehen in diesem Land, ja, dann sind auch die sozialen Unterschiede nicht mehr so schlimm. Dann ist es auch nicht so schlimm, wer abgestochen wird und wer das Opfer ist. Oder wenn es einer ist, dann ist es irgendwie Zufall und so. Ich finde, das ist toll an dieser Platte, dass sie versucht, ein Gefühl oder sagen wir so eine Empfindlichkeit für ein Gefühl freizulegen. Und ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum die Platte massenhaft gekauft wird, aber das geht nicht verloren. Jeder hört das.
Ja, klar, das ist Form und Inhalt kollidieren aber für mich. Also ja, ich habe eben Grimm 104 schon genannt, zugezogen maskulin, was ja quasi mit zusammenhängt, wo ich eine Performance habe, der ich wirklich alles abnehme, was mir da erzählt wird, wo ich tatsächlich ein Gefühl transportiert bekomme, mitunter gerade ohne auf den Text hören zu müssen, weil der ganze Sound, der ganze Kram, der da erzählt wird, so wehtut und so hart ist, dass du dich dem gar nicht entziehen kannst. Das hier ist mir zu sehr Pose, als dass sozusagen, was du gerade an Inhalten da geschildert hast, wirklich ankommt, glaube ich.
Die Zeile,
es ist gespielt und nicht empfunden und vernünftig rübergebracht.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es gespielt ist. Also die Zeile, die du gerade zitiert hast, Kai, die finde ich auch sehr schön, weil es tatsächlich, sie berufen sich dann natürlich genauso wie ihr früher Mentor Steiger dann immer, oh, wir haben Marx gelesen und dies und das. Aber ich meine, das ist ja tatsächlich relativ klares, kompaktes Bild gepackt. Das Ganze, es geht nicht um Nation, es geht um Klasse. So, das ist ja ganz okay. Es hört nur immer dann auf im Großen, beziehungsweise wenn sie was suchen, was anzubieten, wie man da rauskommt, weil dann kommen sie entweder auf Gewalt, so, entweder politische Gewalt, wir bringen alle um, wir sprengen alle in die Luft, oder eben diese ganz naive Utopie am Ende, oh, und dann wird alles besser, weil es gibt ja keine Nation mehr und keine Pässe und auf einmal geht's allen wieder gut. Ich finde das halt total. Und das andere Ding ist,
darf ich dazu gleich einhaken? Ja. Es gibt von Kraftklub einen ähnlichen Song, der heißt Schüsse in der Nacht. Mhm. Ja? Dem kannst du dasselbe vorwerfen. Im Prinzip, obwohl er von einer anderen Perspektive aus erzählt, wie ein frustrierter Jugendlicher nachts durch die Stadt streift und dann Lärm macht, Radau, also in die Luft ballert und wieder hört keiner hin. Ja, natürlich ist auch bei denen Gewalt im Prinzip ein Ausweg. Ja? Ich glaube, dass das ein ästhetisches Mittel ist. Ich verlange doch jetzt nicht von einer Hip-Hop-Band, dass sie mir sagt, wie ich mich politisch organisieren muss, um quasi die Armut zu bekämpfen. Das ist way out of...
Nee, ich nehme ein
Mittel, mit dem diese Platte transportiert, beworben und verkauft werden soll. Das ist, glaube ich, das, was mich daran ein bisschen stört.
Und es gibt eine Band aus den 90ern und 2000ern, die hieß The Coop. Die kommen aus Oakland. Das waren quasi Marxisten-Rapper und die haben die besten Alben fast überhaupt gemacht, weil die das alles, was KZ machen wollten, geschafft haben. Die haben nämlich radikal, auch mit krassen Bildern teilweise, sagen wir mal, relativ, nenne ich simplen Soundästhetik, aber eine Soundästhetik, die jetzt nicht vorwärts denkt unbedingt, das ganze Klassen-Revolutions-Marxisten-Ding in richtig gute Rhymes und Geschichten gepackt und tatsächlich da auch irgendwie ein Modell für Lebensführung gezeigt. Und ich finde, wenn man sowas macht, wenn man sagt, okay, wir werden jetzt ernst und wir zeigen, wie die Welt scheiße ist und so, dann muss man auch irgendwo versuchen, einen Ausweg anzubieten.
Nein, nicht in den, nein. Schon doch. Das bedeutet, dass Musik plötzlich intellektuell durchstrukturiert ist. Ja, das kannst du aber gar nicht verlangen. Wichtiger ist doch, dass diese Band aus den richtigen Gründen zur Ironie gefunden hatte und dass sie aus den auch richtigen Gründen jetzt sagt, das reicht nicht. Ich meine, da haben sich Musiker fortentwickelt mit dem Wichtigsten, was sie haben, nämlich ihrem Gefühl. Ja? Mhm. Mehr müssen die meiner Meinung nach nicht anbieten.
Nee, aber okay, über das Ergebnis, Uneinigkeit, ich finde es nicht gelungen. Aber wir hören noch ein Stück, und zwar das Titelstück. Hurra, die Welt geht unter.
Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter.
KZ, Hurra, die Welt geht unter, das Titelstück ihrer neuen Platte mit dieser Wertung.
Also für mich geht die Platte in Ordnung.
Geht in Ordnung.
Hit.
Ja. Niete.
Das warst du jetzt.
Das war ich, ja.
Du musst immer andere für dich sprechen lassen.
Ja, genau.
Also der ist zwei, ja subaltern, der kann ja
einmal,
nicht.
Einmal Hit, zweimal geht in Ordnung und einmal Niete für diese Platte.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend.
Guten Abend.
Das ist eine Kombo aus New Orleans, Galactic heißen die. Ich glaube, es ist schon ihre fünfte Platte. Heute kommt sie raus, Into the Deep. Und das Stück nennt sich Dollar Diva mit den Stimmen von David Shaw und Maggie Connor. Herzlich willkommen zu dieser Stunde Soundcheck hier auf Radio 1, wo es jetzt weitergeht mit einer stillen, jungen Sängerin, deren Debüt sehr gefeiert wurde, kann ich mich gut dran erinnern. Und wir haben es auch in der Sendung besprochen vor Jahren und uns dann doch gewundert, warum denn so gefeiert wurde. Und dann aber gesagt, naja, mal sehen, wie das weitergeht. Und da wir ja auch gerne die Karrieren junger Musikerinnen und Musiker verfolgen, begleiten, sind wir jetzt mit ihrem neuen Album heute zugange, nämlich dem neuen Album von Samantha Crane, bitteschön, Kai Müller.
Genau, das heißt Under Branch and Thorn and Tree. Und es ist schon das vierte Album und auch das dritte wurde hochgelobt. Ja, schon ihr viertes Album, auch das dritte wurde hochgelobt. Und ein Durchbruch war es bislang alles nicht. Und da frage ich mich natürlich, ob Samantha Crane zu der Generation Musiker gehört oder zu der Klasse Musiker gehört, der das Internet keine Chance gibt. Denn seit über 10 Jahren ist sie nun eigentlich ununterbrochen, vor allem in den USA unterwegs, lebt praktisch in einem Van, spielt überall. Und das bedeutet viel, wenn man in Amerika unterwegs ist. Sie sagt, oder erklärt das ein bisschen, dass es so ihre zweite Natur sei, unterwegs sein. Aber eigentlich, so geht's mir, sind ihre Songs viel zu gut, um unentdeckt zu bleiben. Also nicht einem größeren Publikum bekannt zu werden. Was man über sie selbst weiß, ist nicht besonders viel. Ja, sie entstammt dem Stamm der Choctaw-Indianer, wird immer erzählt. Und sie begann mit dem Songwriting eigentlich erst ziemlich spät, als sie das College verlassen hatte. Was man von ihr daheim in Oklahoma, wo sie herkommt, erwartet, das hat das Shawnee Outlook Magazin mal so formuliert: Keeping Folk Tradition Alive. Naja, man muss da ihrem Vater zuhören, ich glaube, um das richtig zu verstehen, denn es geht da gar nicht um Retro oder Retrospektive, denn der sagt, dass er in all den 40 Jahren, die er selbst schon Musik macht, nicht einen einzigen Song geschrieben hat, ja, der so gut ist und so realistisch ist wie der seiner Tochter. Damit steht er natürlich in einer langen Traditionslinie, die weit bis in die 60er Jahre hineinreicht und leider muss man auch wissen, dass der Vater heute gar nicht mehr so viel Musik macht und eigentlich sowieso was ganz anderes, nämlich Muskelpräparate verkauft. Das scheint ein ganz gutes Geschäft zu sein. Als 5-maliger Weltmeister im Gewichtheben hat er da die notwendige Kompetenz und er fand nie gut, dass seine Tochter plötzlich ja von einem Tag auf den anderen im Prinzip den Van bestieg und das Haus verließ, um durch die Gegend zu reisen. Sie hatte es nämlich geschafft, immerhin 200 Pfund zu stemmen. Es gibt Fotos von ihr im Internet, wie man sie da die schweren Gewichte reißen sieht. Das ist eine Familie, bei der man viel, viel abkönnen muss. Vor allen Dingen 2011 zeigte sich das, als die Mutter Kimberly nämlich in einen Kinderpornografie-Skandal verwickelt war und dann auch zu 45 Jahren Haft verurteilt wurde. Das hört sich monströs an. Der Fall selber ist auch, was man über ihn lesen kann, überhaupt nicht schön. Was man daraus lernt ist, diese Sängerin hat ihre Mutter verloren. Ja, die gibt es für sie im Prinzip nicht mehr. Und das erklärt auch ein bisschen, warum diese Musik, so schön sie ist und so wahnsinnig elegant sie auch arrangiert ist, immer eine leichte, düstere Note hat. Sie selbst sagt, sie schreibe Protestsongs, aber eben nicht auf die Joan Baez-Weise. Und die erste Zeile ihres Songs Killer, der das Album eröffnet, heißt I don't follow you anymore.
Ein Stück beginnt das neue Album von Samantha Crane, Under Branch and Thorn and Tree. Und weil es da eben die kleine Verwirrung gab mit zweitem oder dritten oder was weiß ich auch Album. Es ist so, dass nach dem Erfolg ihres insgesamt dritten Albums, das erste war, das überhaupt in Deutschland veröffentlicht wurde, tatsächlich dann nochmal was Früheres herauskam, von dem aber bis dahin niemand wusste, auch ich nicht. So passiert es dann, dass plötzlich so viele verschiedene Albenzahlen die Runde machen. Wir sind jetzt aber bei diesem hier, das mit einem Track namens Killer beginnt. Sehr schöner Anfang.
Finde ich auch. Also super arrangiert, sehr schön gesungen, aber schon so mit so einer gespenstischen Monstrosität, sowas. Ja, ja, da geht's halt hart zur Sache. Und ihr Album widmet sich auch eher so diesen aufgerauten Seelen, ne? Also die sich kaputt machen in Jobs, die Zweit- und Drittjobs annehmen müssen, damit sie die Raten für ihre Häuser bezahlen können. Sie sagte mal in einem Interview, dass sie dieses Album den Frauen in blauen Kitteln gewidmet hat oder überhaupt widmet, also denen, die hinten in der Wäscherei stehen und arbeiten und arbeiten und eigentlich aber verschwinden und auch ihre Leistung verschwindet.
Und das ist ja auch, was sie noch gesagt hat, ist ja, was du auch schon angedeutet hast, dass sie nicht Protestsongs im eigentlichen Sinne macht, aber trotzdem immer aus der Perspektive des Underdogs irgendwie so. Ne? Ich finde, dass es ziemlich gute Songs sind, gerade dieser erste Song, da dachte ich so, wow, weil der fängt ja auch sogar ein bisschen mit Synthesizern an und sowas. Und ich dachte, sie hätte sich nochmal, ja, auch so ein bisschen im Sound weiterentwickelt und dann, das sind gute Songs, ziemlich gut produziert auch. Ich bin trotzdem ein bisschen müde irgendwie von dieser Art von Musik, die sich dann so im Laufe des Albums so entspinnt. Ich will irgendwie keine Frauen oder auch Männer mehr hören, die eigentlich nichts anderes tun, als an der Gitarre zu sitzen und ihre Geschichten erzählen. Was ich nicht verstehe, Samantha Crane hat ja selber gesagt, dass sie eigentlich auch keinen Bock mehr auf so Americana-Sounds hat, also an dieser Musik, die sich kräftig aus der Suppe an Folk und Blues und Country, Rock'n'Roll, Roots Rock und sowas bedient, aber wenn sie keine Lust mehr hat, verstehe ich nicht, warum macht sie es dann?
Ich würde gleich Einspruch heben wollen und bitte an die Richterbank treten zu dürfen. Ich hätte das Gleiche gesagt wie du vor einer Woche oder so oder zwei Wochen. Ich habe dieses Album schon ziemlich lange rumliegen und immer mal wieder versucht. Und beim ersten Hören ging es mir genauso. Und dann geht's aber plötzlich anders, weil du merkst, finde ich, hier eine andere Qualität als eben bei diesen inflationären Jungs und Mädels mit Gitarre, die du da erwähnst. Da passiert mehr, finde ich. Da ist eine schreiende Tiefe irgendwo. Und ich vermute einfach mal, dass diese Art aufzunehmen auch den Produktionsmitteln geschuldet ist, weil warum soll sie ein großes Album machen, das sie sowieso nie auf die Bühne bringen kann? Ne? Also das ist das Ding, dass diese Künstler es sich gar nicht leisten können, auch nur mit einer winzigen Band zu touren. Und insofern hat es dann vielleicht Sinn, irgendwie nah an dem zu bleiben, was man auch live umsetzen kann, weiß ich nicht. Aber ich empfinde hier mehr als bei vielen, vielen anderen aus dieser Ecke. Komischerweise. Am Anfang ist diese Platte auch bei mir weggetitscht wie so ein flacher Stein auf dem Teich.
Also wo du auf jeden Fall recht hast, finde ich, das Album ist sehr, sehr gut produziert und es sind gute Songs, ja. Und auch, sie hat ja offensichtlich was zu sagen. Mir fällt es dann halt immer ein bisschen schwer, das genau so nachzuvollziehen, um was es in den Songs eigentlich geht.
Das kannst du ja auch nicht, denn du bist nicht ein Blue-Collar-Worker und deine Mutter ist nicht für 45 Jahre ins Gefängnis gegangen.
Genau, und vor allem bin ich kein Muttersprachler.
Also gut, aber bei einem Song, dessen Titel ich überhaupt nicht verstanden hatte, der heißt You or Mystery, ist mir gleich ein Bild sozusagen hängen geblieben, das sehr prägnant ist. Ein Typ steht in der Einfahrt seiner Garage, ne, wird beobachtet von einem Kind gegenüber, ja, und der hat einen alten Sweater an und alles, was dieses Kind von diesem Mann weiß, ist, dass wenn er irgendwo durch eine Tür geht, dann kracht die hinter ihm zu. Und ich finde, das ist ein so starkes Bild. Da habe ich dann irgendwie natürlich hingehört und gesagt, was, wie geht das jetzt weiter? Ich meine, so eines Tages.
Sollen wir es mal anhören?
Ja.
Hören's mal an.
They found him in his kitchen, a telephone in his hand, curled up like a baby,
Samantha Crane, You Are Mystery, aus ihrer neuen Platte, die den Titel trägt, Under Branch and Thorn and Tree. Und da wurde heftig diskutiert, als dieses schöne, ruhige Lied lief. Von Kitsch war da die Rede, von Lesebühne und so. Und wer sagt solche Dinge in einer Runde wie dieser? Natürlich nur Fabian Wolf.
Also ich finde die Musik an sich, ganz schön. Ich fand nur das Songwriting in den Texten ziemlich schwach. Also ich fand die Bögen nicht überzeugend und in den Details teilweise sehr, teilweise sehr manieriert so ein bisschen, so wenn sie sagt irgendwie so, yeah, I found a guy, he said he could fix my washing machine und so. Das hat dann sowas sehr überspanntes, weird America pseudoliterarisches. Das war jetzt nicht auf dem Song. Jetzt auf dem Song, ne, sicher ist das was, was ihr persönlich passiert ist und diese Frage da im Zentrum, vermisst sie ihn jetzt wirklich oder ist das nur quasi so ein vages Gefühl von Verlust, das dann doch eher was mit ihr selber zu tun hat oder so ein so falsches Mitgefühl oder falsche Empathie, aber als Pose oder als Haltung finde ich das irgendwie zu straight, das hat dann sowas fast unangenehm solipsistisches und das wird dann durch die Frage nur so ein bisschen gebrochen. Es hat sowas von, dass sich dann eher in der eigenen Empfindsamkeit so ein bisschen suhlt. Das finde ich ein bisschen anstrengend.
Empfindsamkeit? Ich finde, man muss sehr klug sein, um so eine Frage zu stellen. Ja, und sie geht auch hier über jede Haltung hinaus, weil sie ja genau die Haltungsfrage stellt. Ja, was kann ich? Ich weiß nichts von meinem Nachbarn, Mitmenschen, bin plötzlich schockiert, vielleicht durch die Geschichte oder die Umstände seines Todes. Ja, aber was ändert mich das? Und wenn es mich ändert, ist das gut? Nee, vielleicht doch nicht. Oder wie auch immer. Daraus ergeben sich jedenfalls eine Menge interessanter Fragen. Und ich bin ganz anderer Meinung, was das Songwriting anbelangt. Nicht jeder Song ist gleich gut. Dieser hier ist eindeutig, was das narrative Element anbelangt, der beste. Aber es gibt auch andere, in denen mich fasziniert, dass sie, klar, auf eine sehr traditionelle Singer-Songwriter-Methode ihr Instrumentarium erweitert, um zum Beispiel Streicher und Streicherarrangements, aber die sind eben nicht nur effektheischerisch oder anbiedernd, sondern sie schaffen einen neuen Klangraum, ja, der passt perfekt. Und auch da wieder bin ich total begeistert und ja.
Ich finde es nicht pseudoliterarisch. Das ist ja so, die hat ja sogar früher selber Geschichten geschrieben oder erzählt und hat dann entdeckt, dass sie viel leichter so eine Geschichte in 4 Minuten Song packen kann, als darüber eine ganze Erzählung oder sogar ein ganzes Buch zu schreiben. Ich finde aber, manchmal merkt man das, wie zum Beispiel in diesem Song gerade, so richtig auf den Punkt kommt sie dann eben doch nicht, finde ich. Und man kann eine Geschichte über einen toten Nachbarn, finde ich, sehr viel spannender erzählen, als so, wie sie es hier tut.
Also so Fragen wie dieses, also die zentrale Frage in dem Song, die sind schon gut und wertvoll, aber die sind halt echt, echt selten in dem Album. Und teilweise ist der Weg dahin auch wirklich beschwerlich und ist eigentlich nicht so ganz wert, finde ich.
Samantha Crane und Elk Talk. Und das ist die Wertung für ihre neue Platte.
Geht in Ordnung. Hit.
Zweimal Hit, zweimal geht in Ordnung. Kai Müller und ich haben den Hit gegeben.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Letzte Runde an diesem Abend mit einer, ich will mal so sagen, außergewöhnlichen Band, nämlich Trembling Bells aus Glasgow. Trembling Bells, das ist im Wesentlichen erstmal ein Schlagzeuger, nämlich Alex Nielsen, der jahrelang improvisierte Musik gespielt hat, also richtig Hardcore-Improv-Zeug und dadurch offensichtlich die Connections zu einem Label bekam, das unter anderem dadurch bekannt ist, dass Damon Albarn Teilhaber ist, nämlich Honest John's Record. Allerdings hat er mit seiner Band den Trembling Bells da kein Free Jazz oder Improv gemacht, sondern Folkmusik. Und zwar richtig traditionelle, klassische Folkmusik aus Schottland heruntergegossen nach England. Die Engländer haben hier bekanntlich keine Lieder. Die müssen sich bedienen bei den Iren und Schotten und Walisern. Und diese Entwicklung war so, dass von Platte zu Platte das immer raffinierter wurde, immer interessanter, sodass nachdem Abandoned Love, ihr zweites Album, schon für Mercury nominiert war. Allerdings hat Honest Jones die Platte nicht abgegeben. Ich weiß nicht, ob Damon Albarn Konkurrenz vermeiden wollte. Keine Ahnung, wie auch immer. Das vierte Album, The Marble Downs, wurde komplett mit einem gewissen Bonnie Prince Billy zusammen eingespielt. Also das ist dann natürlich ein Ritterschlag und eine ganz besondere Geschichte, weil der Mann natürlich einer der größten lebenden Songschreiber und Neofolkloristen und Kenner auch der Tradition überhaupt ist. Also gute Leute. Sie sind jetzt weggegangen von Honest Johns, vielleicht in der Hoffnung, dass das nächste Album dann mal eingereicht wird bei Mercury. The Sovereign Self heißt es, und da geht es um nicht weniger als Referenzgrößen wie Sophocles, El Greco und noch so ein paar andere Schwergewichte. Auf dem Cover der Platte sind dann auch Figuren zu sehen wie Sophocles, El Greco, aber auch Lou Reed und ein paar, die ich nicht unbedingt identifizieren kann. Ich glaube, Blind Willie Johnson ist noch zu sehen. Also Referenzräume, die so krachen, dass es kaum zum Aushalten ist. Und so ist dann teilweise auch die Musik. Das Ding ist ein ganz schöner Brocken. Wir hören ein erstes Stück. Hier sind die Trembling Bells. Nennen wir uns hier mal raus aus diesem Werk der Trembling Bells. Between the Womb and the Tomb. So beginnt diese Platte. The Sovereign Self. Also zwischen Geburt, also der Gebärmutter und dem Grabstein spielt sich das hier ab. Between the tomb and the womb.
Ja. Ganz schön laut, ganz schön lärmig, ganz schön durcheinander. Wird auch nicht besser, wenn man sich Bilder von der Band anguckt. Irgendwie drei von denen, jetzt fünf, sehen ja ganz okay aus. Ich meine, haben Korthosen an und so weiter, große Schals. Und man denkt so, ja gut, mit denen könnte man vielleicht noch reden, aber dann gibt's da zwei, also unter anderem diese Sängerin Lavinia Blackwell und den jetzt neu hinzugewonnenen Gitarristen, der dem Ganzen ein bisschen mehr rockigen Approach gibt, der sie so ein bisschen aus der Folk in die Prog-Rock und Psychedelic-Rock-Ecke gezogen hat. Und der hat immer so einen komischen Poncho an. Der sieht wirklich aus, als wäre er direkt aus einem aus Yellow Submarine oder 200 Motels oder so in die Gegenwart gebeamt worden. Ein bisschen sehr verrückt. Also.
Ich bin ja vom Radio, mir ist es egal eigentlich, wie die Leute aussehen und was sie anhaben. Ich fand es eigentlich ganz niedlich, diese Fotos von denen zu sehen.
Aber du, das war dir doch egal.
Ja, ja. Ich finde es trotzdem niedlich. Aber niedlich ist ja auch ein bisschen egal letztendlich. Trotzdem, die Musik finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Das ist so ein psychedelischer Mittelalter-Freak- Beat irgendwie und furios, wie der zum Teil durch diese Songs durchgaloppiert wird. Also manche Songs finde ich richtig, richtig gut. Ja, also wenn die so richtig durchgehen, wenn diese beiden Gitarren da anfangen, sich gegenseitig so ja nach vorne zu peitschen. Aber dann gibt's auch diese käsigen Momente und hier gerade eben, ich meine, der fing schon gleich damit an, nämlich wenn diese Sängerin Lavinia Blackwell so seltsam albern singt, so kommt mir das jedenfalls vor, so halb schön.
Seltsam albern? Die Frau ja. Ist ausgebildet an alter Musik. Die
ja, hat, ja, eben, sage ich ja, seltsam albern. Ja, das ist so gar nicht im Hier und Jetzt verwurzelt. Du
qualifizierst die Musik des 12. 13. Jahrhunderts als seltsam albern?
Ich finde, das kann man in so einer Sendung wie dem Soundcheck schon ruhig mal machen.
Ja, sie war außerdem damals nicht elektrisch.
Ja, das ist mir ja auch egal, aber es ist so halb schön oder so schön gewollt, aber halb irgendwie auch sehr, ja, so dieses opernähnliche, altertümliche, und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so zwingend, was da in der Musik stattfindet, sondern finde ich schwer erträglich.
Ja, dieses, was du genannt hast, diese Gitarren und so weiter, ne, das nennen die, glaube ich, in England das Krautrock-Element. Jedenfalls habe ich, als ich das gelesen habe, die ganze Zeit gesagt, was meinen die, was an dieser Musik hat irgendein Krautrock-Element? Also ihr Kraftwerk, ja, schon gar nicht, aber Can, dachte ich wenigstens.
Also, ja, Amondyl meinen die.
Ja, gut, die meinen Amondyl, aber auch da, die sind ein bisschen systematischer vorgegangen, habe ich so, das habe ich in Erinnerung.
Naja.
Na gut, stimmt, nee, wenn du richtig... Wenn ich mich nicht erinnere, spielten Drogen bei denen ja auch eine ziemlich große Rolle, ne?
Ja.
Aber warum macht man überhaupt heute noch Psychedelic Rock? Warum kam das überhaupt auf?
Ja, warum nicht?
Ja, eben als Retro-Referenz, die noch nicht ausgeschlachtet
worden war. Nein, ich finde das völlig legitim, wenn ein Künstler sagt, das ist die Musik, die mich interessiert, und dann mache ich eben diese Musik. Wir haben heute so viele verschiedene Musikrichtungen, jeder kann sich da austoben, wie er möchte. Eben. Ob das dann zwingend ist oder relevant, ist ja noch eine ganz andere Frage.
Psychedelic ist einfach eine sehr gute Seitwärtsbewegungsmöglichkeit, weil da kannst du weirde Dinge veranstalten, die eben so, du stehst in so einem großen Referenzrahmen, Klangraum, der irgendwie bekannt ist, aber kannst in diesem Ding halt unglaublich viel noch an komischen Krachsounds und was weiß ich machen, die so eben dann noch nicht gehört waren. und wirkst dadurch durchaus interessanter als eine Retro-Soul-Band oder was weiß ich, oder eine Retro-Surf-Band. Das ist, und irgendwie gibt es ja auch ein Bedürfnis, habe ich das Gefühl.
Ja, ich meine, früher war so an den historischen Anfängen dieser Musik, da ging es um Selbstentdeckung und Selbstbefreiung und so weiter, ne? Die sogenannten Doors of Perception zu öffnen und dann alles auf sich einströmen lassen. Das ging natürlich vor allen Dingen mit synthetischen Drogen besser als ohne und deswegen wurden die dann gefeiert und so weiter. Nur heute gibt es nichts mehr zu entdecken. Also das ist auch völlig unsinnig, sich hinzustellen als halbwegs zivilisierter Mensch und zu sagen so, ich brauche jetzt die und die Musik oder jene Drogen, um mich selbst zu entdecken. Das ist alles vor allen Dingen in diesem Klangkorsett natürlich voll ausgeleuchtet. Die Funktion muss eine andere sein. Es muss nur um eine andere Art von Schizophrenie sein, die gehen. Und deswegen heißt dieses Album ja auch nicht umsonst Sovereign, also das souveräne Selbst, oder nicht? Mhm. Und deswegen wird auch schließt es nicht umsonst am Ende mit dieser Zeile: Ich ist ein anderer. I is someone else, heißt das letzte Stück. Was die Schizophrenie nochmal auf die Spitze treibt. Ich glaube, da geht es um Ich-Konzepte, ja, und die sozusagen ausgelebt werden oder ausprobiert werden, und zwar als Alternative, quasi als chaotische Alternative zu einem eigentlich sonst völlig überpointierten, ja, wie soll man sagen, so ein Corporate Identity-Ding, das durch Facebook oder welchen, wie auch immer, durch alle möglichen Selbstdarstellungsplattformen erzeugt wird.
Trembling Bells und Killing Time in London Fields aus ihrer Platte The Sovereign Self. Stück hier noch eine Weile weiter. Auch das natürlich eine kleine Referenz zu den ausufernden Krautzeiten der späten 60er, frühen 70er Jahre hier im Soundcheck auf Radio 1. Ich finde es toll, also insbesondere diese Acid-Folk-Psych-Eskapaden ich mag diesen Irrsinn, der dahinter steckt. Mir ist es inhaltlich völlig unerklärlich, was da so erzählt wird. Ist mir letztlich auch egal. Bei solcher Musik muss man wahrscheinlich tatsächlich Substanzen nehmen, um dann ernsthaft auf die Inhalte eingehen können. Ich habe keine Ahnung. Aber
mir fehlt so ein bisschen die Klarheit, die eigentlich bei allen Referenzgrößen, ne, so Fairport Convention und so, da ist, die fehlt mir halt so ein bisschen. Auch die Reinheit, sagen wir mal, ne, um es auf diese Ebene zu bringen, so ein bisschen der Suche, so das ganz spirituelle Seeker-hafte Reingehen in vielleicht die Albion-hafte englische Mythologie, so gespiegelt durch die seltsamen 60er und 70er, das kaufe ich ihnen dann, es hat gar nichts mit Abkaufen, das brechen sie dann immer so ganz komisch, beziehungsweise es wird dann in sowas cutesy-haftes wie, ah, Sweet Death, wann kommst du endlich zu mir, dann zeigen sie eigentlich so was, dann zeigen sie eigentlich, dass diese ganze Propheten-Sucher-Pose eigentlich dann doch nur eine Pose ist. Und das tut mir dann immer so fast ein bisschen leid, weil es dann klar wird, okay, die Irren, die es ernst meinen, sind sie dann irgendwie doch nicht.
Ich weiß nicht, ob ihr die schwedische Band Goat kennt, so ein Kollektiv, das tatsächlich so kommunenhaft zusammenlebt und live mit Tiermasken angetan, tribalistische Inszenierungen oder Rituale abhält. Da funktioniert das natürlich total, weil die das im Ernst leben und tun und machen, und da kommt eine vollkommen weggedrehte Musik bei raus, die strukturell relativ ähnlich ist, aber da ist dann eben das vielleicht auch, was ich eben bei Kiez, zum KIZ eben bemängelte, also die Seele, die dann hier vielleicht auch ein bisschen fehlt.
Da ich dachte gerade, du meinst John Kiez.
Nein.
Aber ich glaube, dass ein wesentlicher Wert dieser Musik, wenn sie auch sozusagen mit so viel Emphase und Pathos gespielt wird, eigentlich ein ganz anderer ist, nämlich, dass sie eigentlich voraussetzungslos gehört werden kann. Also, und zwar, weil klar ist, man geht sowieso im Referenzchaos unter. Ja, es ist so im Prinzip die Befreiung des Selbst, die auch dadurch, dass es zu viel an Einflüssen ist, dass sie nicht geordnet sind, dass sie chaotisch sind ohne irgendeine Wertung, und dass in den ganzen anderen Retro-Bereichen, die es gibt, ja die Abgrenzung vor allen Dingen dadurch vorgenommen wird, dass die Referenzen ganz klar zugeordnet werden. Und dass das Wissen, ja, einem auch zeigt, ob man nun zugehörig ist oder nicht.
Aber was natürlich schon komisch ist, wenn wir bei dem Thema Referenzen sind, die tun ja so, als wären sie Ende der 60er Jahre, aber eben da, was weiß ich, die, so als hätte es den Vietnamkrieg danach nicht gegeben oder als hätte es nicht all die Katastrophen, die danach geschehen sind, gegeben, sondern so als würden sie gerne nochmal neu ansetzen. Wenn das dahinter steckt, dann finde ich es eigentlich schon wieder gut. Aber man weiß gar nichts von der Band, ob oder wie die angetrieben werden.
Ja, du meinst, Psychedelic Rock hätte den Vietnamkrieg verhindern müssen?
Nein, aber wenn du heute sozusagen dich nochmal zurückbegibst in eine Zeit, wo scheinbar alles hippiesk, toll, Friede, Freude, Eierkuchen ist oder sowas, aber mit dem Wissen, was danach alles passiert ist und sowas, ich finde, das ist so, da blendest du einen ganz wichtigen Teil aus.
Aber ich meine, deswegen heißt der Song doch Killing Time in London Fields und bezieht sich auf vage Riots, die sowohl das Street Fighting Man von damals als auch die Riots von vor ein paar Jahren sein können. Also die sind schon nicht ganz aus der Zeit gefallen, beziehungsweise die sind schon, genau, die sind halt nicht im Heute, aber die sind halt so ein bisschen aus der Zeit gefallen und könnten zu allen möglichen Zeiten
existieren. Sie sind wie diese, ich weiß ja nicht mehr genau, wie sie heißen, diese Traveller-Szene da in England. Die heißt nicht Traveller, sondern irgendwie anders. Das ist eine riesige Szenerie von Leuten, die tatsächlich in Wägelchen übers Land ziehen, ungewaschen dann irgendwo kampieren und in Wolle gewandelt dann rumlaufen. Das ist so der Sound, glaube ich, auch ein bisschen für diese Szenerie. Und das ist natürlich ein ganz klarer Gegenentwurf zu London als die Kapitalgroßstadt und überhaupt den ganzen Kapitalismus-Scheiß. Und ja, das ist dann vielleicht so ein bisschen die Anbindung, keine Ahnung.
Ja, aber sie kommen doch aus Glasgow. Aus Glasgow kommen auch die von uns sehr geliebten Phantom Band, ja, und die nicht minder verrückten Franz Ferdinand. Also offenbar sind die Leute da oben halt ein bisschen anders und komischer drauf. Nicht alle genial deswegen, ne, sondern nur ein paar. Ich glaube aber, dass es ein urbanes Thema ist. Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, dass man jetzt sich in sozusagen Filzklamotten kleidet, ja, und ein Mittelalter macht. Nein, wie gesagt, die spielen eine Musik, über die man im Prinzip nichts wissen muss. Das kannst du voraussetzungslos hören. Du hörst, weil selbst wenn du viel weißt, gehst du unter in dem, was da auf dich einströmt. Das ist ja eine zerfließende Musik, die Konturen auflöst. Und das ist das große Angebot. The lion, the crown,
nochmal ein Ausschnitt aus der Platte von den Trembling Bells, Sovereign Self. Purge feels like a drunk on a misery court. Toller Titel. Die Wertung.
Geht in Ordnung.
Geht in Ordnung.
Geht in Ordnung.
Geht in Ordnung.
Viermal geht in Ordnung für diese Platte vergeben, diese Wertung von Kai Müller. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, bitte.
Fabian Wolf, Dankeschön.
Bitteschön, danke.
Und Martin Böttcher, danke.
Ja, danke auch. Tschüss.
Geht ja gleich weiter mit Lost in Music und Jürgen König. Bis zur Nachricht noch Musik von Sly and the Family Stone. Da ist jetzt gerade eine Box erschienen. 4 CDs mit Live at the Fillmore East. Und zwar alle Shows vom 4.5. Oktober 1968. Mein Name ist Andreas Müller. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.